20 Jahre friedliche Revolution. Seit Wochen schon wird intensiv an den Fall der Berliner Mauer, an das Ende der deutschen Teilung erinnert. Man kann das aber eigentlich gar nicht tun, ohne auch an das zu erinnern, was davor passiert ist, ohne sich zu erinnern an 40 Jahre DDR. Wer das wie tut in den letzten Tagen und Wochen, aber auch in der Zeit davor und wie es vielleicht am besten geschehen sollte, darüber reden wir jetzt mit Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Herausgeber des Buchs Erinnerungsorte der DDR. Schönen guten Tag, Herr Sabrow.
Guten Tag, Herr Kassel.
Lassen Sie mich ganz praktisch machen. Wir haben auf der einen Seite Dinge wie die Gedenkstätte Hohenschönhausen, das ehemalige Stasi-Untersuchungsgefängnis. Wir haben im Stasi-Gefängnis in Bautzen natürlich eine Ausstellung, die auch an die Geschichte erinnert. Und dann haben wir natürlich Dinge wie zum Beispiel in Berlin direkt an der Spree das DDR-Museum, das nun eher eine spielerische Touristenattraktion ist. Man kann sagen, es gibt beides, also ist das Gedenken doch in Ordnung. Ich neige dazu zu sagen, es gibt beides und es berührt sich kaum, also funktioniert da irgendetwas nicht.
Ja, ich würde Ihrer Diagnose zustimmen. In der Tat haben wir es mit einigermaßen abgeschotteten Milieugedächtnissen zu tun. Wie sich Ihre Verbindung herstellen lässt, haben wir in der Expertenkommission zur Zukunft der DDR-Aufarbeitung diskutiert und wir hatten gemeint, es müsste einen zentralen Ort der Aufarbeitung von Herrschaft und Gesellschaft geben, in dem neben einer Festausstellung und einer Bibliothek natürlich auch Raum im wörtlichen Sinne wäre für Wechselausstellungen, für Diskussionen. Und es gäbe so vieles zu diskutieren. Den Begriff des Unrechtsstaates hätten wir auf diese Weise mal prominent diskutieren können. Die Frage der Integration von politischen Parteien, die Frage, ob die PDS nicht die Rolle spielt, wie sie der BHE in der Frühzeit der Bundesrepublik gespielt hat, also der Bund der Heimatlosen und Entrechteten, der zur Integration der nachnationalsozialistischen Gesellschaft beigetragen hat. Ja, das fehlt uns in der Tat. Andererseits sollten wir nicht überhomogenisieren. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so verfehlt, dass unterschiedliche Gedächtnisse sich unterschiedliche Erinnerungsorte suchen, wenn wir dann die Gesprächsinstanzen haben, in denen sie miteinander ins Gespräch kommen. Das ist zum Beispiel die Schule, das ist das Zeitzeugengespräch, das sollte der Familienaustausch sein, das kann die Zeitung sein, das kann eine öffentliche Diskussionsveranstaltung sein. Und vielleicht ist es der Faktor Zeit, der uns auch hilft. Ich glaube, dass wir trotz der Aufgeregtheiten dieser Wochen, jetzt geht es um das 20-jährige Jubiläum des Mauerfalls, dass wir ein Stück weit zu einer Normalisierung kommen, in der das Nebeneinanderbestehen unterschiedlicher Gedächtnisse ebenso legitim ist, wie der Versuch, sie jeweils auch herauszufordern.
Wir reden im Deutschlandradio Kultur mit Martin Sabrow, Historiker und unter anderem Herausgeber eines neuen Buches mit dem Titel Erinnerungsorte der DDR. Sie haben davon gesprochen, dass halt, ich sag's mal sehr vereinfacht, im Alltag diese Vermischung der verschiedenen Erinnerungen idealerweise stattfinden sollte, bis hinein in Gespräche in den Familien, Zeitzeugen, wo auch immer. Ich habe das Gegenbeispiel leider gesehen im Fernsehen. Es gab zwei große Spielshows zum 9. November. RTL und die ARD haben es gemacht. Günter Jauch und Frank Plasberg waren im Einsatz in beiden Fällen für Unterhaltungssendungen durch journalistische Moderatoren. Die Sendungen waren auch nicht schlimm, aber es gab, wie ich fand, ich will ein Beispiel gleich nennen, Gelegenheiten, wo diese Vermischung einfach gewesen wäre und auch unheikel, auch an so einem Abend und nicht stattfand. Ein Beispiel war das berühmte Gucken des Westfernsehens durch Ostler, so sie nicht in den wenigen Gegenden lebten, wo das nicht ging technisch in der DDR. Und dann haben die Ostkandidaten die Titelmelodien von Westsendungen erraten, was ihnen bis auf eine Ausnahme gelang. Nur da hätte man ja ein, zwei Sätze sagen können, die nochmal darauf hinweisen, dass das aber nicht so, wir kennen all diese Geschichten, dass man als Kind in der DDR, das aber eben nicht so auf dem Schulhof besprechen konnte, was im Tatort los war, wie das die Westler konnten. Das hätte man ja auch bunt mit einem Lächeln, gut, dass es vorbei ist, mal erwähnen können. Ich sehe aber eine Gefahr darin, dass das immer weniger passiert.
Nun habe ich diese Sendung nicht gesehen und schaue sie also etwas ratlos an. Aber natürlich, wir kennen die unterschiedlichen Formate und ihre jeweils eigene Verwertungslogik, in die dann bestimmte Sätze nicht hineinpassen, die wir uns wünschen. Aber dafür haben wir jetzt unser Gespräch und ein Teil der damaligen Fernsehzuschauer von den letzten Abenden wird uns jetzt vielleicht zuhören. Auch hier, denke ich, sollte man auf die Selbsttarierungskräfte einer pluralistischen Gesellschaft setzen. Wir sind in der Lage, unterschiedliche Interpretationen der DDR anzubieten. Wir bieten sie mit unterschiedlicher Reichweite und Öffentlichkeitswirkung an. Und ebenso kommen aus anderen Facetten, aus anderen Medien andere Deutungsangebote, die dann zusammenkommen und sich zu bestimmten Punkten verdichten. Wenn wir etwa darüber diskutieren, wie es sein kann, dass die Studentenbewegung durch einen Schuss befördert wurde, der von einem SED-Agenten, MFS-Agenten, Karl-Heinz Kuras, abgefeuert wurde. Oder ob es sein kann, dass der Begriff des Unrechtsstaates, der in der politischen Diskussion unentbehrlich ist, ob er in der wissenschaftlichen Diskussion vielleicht viel stärker entbehrlich ist, ob das darüber entscheiden soll oder nicht soll, dass ein mit Mitglied der Linkspartei in Brandenburg Minister wird. Ich denke, das sind unsere Begegnungsräume und sie stellen sich natürlich ein Stück weit instabil her und in der Regel nicht vollkommen. Aber auch hier wäre ich optimistisch, was den Zeitverlauf angeht. Und ich bin deswegen auch optimistisch, weil ein Schlussstrichdenken von keiner der politischen Kräfte gefordert wird und die Aufarbeitung als eine soziale Bewegung stark genug ist, um auch in die Zukunft zu tragen, sodass ich hier unbesorgt bin.
Sie haben damit jetzt als eines Ihrer Beispiele ja die SPD, die linke Landesregierung in Brandenburg erwähnt und der alte und dank dieser Konstellation nun auch neue Ministerpräsident Matthias Platzeck hat in einem Essay für den Spiegel einen heiklen Vergleich gebraucht. Der hat das Zugehen der Bundesrepublik nach 1945 auf ehemalige Angehörige unter anderem der Waffen-SS verglichen mit dem Zugehen auf ehemalige Mitarbeiter, inoffizielle und offizielle des MFS, wo ich persönlich anmerken müsste, da wird sich die Linkspartei noch bei ihm bedanken, vermutlich für diesen Vergleich. Aber was er meint, darüber können wir ja sprechen. Was er meint, ist natürlich aufhören, aufzuarbeiten im Sinne von entdecken, verfolgen und bestrafen, sondern versuchen, in diesem Fall bei Platzeck eben auch ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit in diese Gesellschaft zu integrieren und halt notfalls auch in eine Regierung zu integrieren. Ist er da auf dem richtigen Weg?
Platzeck hat in jenem Essay versucht, aus der Kenntnis der Historie, aus der Deutung der Vergangenheit, Orientierungspunkte für politisches Handeln zu gewinnen. Das finde ich nicht nur legitim, sondern eigentlich selbstverständlich. Unter anderem dazu betreibt die Geschichtswissenschaft ihr Gewerbe, um für die Weltorientierung in Gegenwart und Zukunft Stichpunkte zu liefern. So viele andere Beispiele gab es nicht, um politische Integration nach Systemumbrüchen zu erörtern. Nach 1918 stellt kein besonders geglücktes Beispiel dar. Und ein Vergleich ist immer legitim. Man muss nur sagen, was man vergleicht, auf welcher Grundlage und mit welchem Ergebnis. Vergleiche sind immer dann besonders ausdrucksstark, wenn sie auf Unterschiede hinweisen. Sie werden deutlich schwächer, wenn sie auf Gemeinsamkeiten hinweisen, weil sich Geschichte in der Regel nicht wiederholt. In diesem Fall hat Platzeck, soweit ich es gelesen habe, auch keinen direkten Vergleich gezogen, sondern eine Tour d'Horizon gemacht, in der er unter anderem die Frage berührte, wie dann Mitglieder der Waffen-SS in den frühen 50er Jahren von Kurt Schumacher empfangen wurden und wie Schumacher den Protest, den er dafür geerntet hat, abgefangen hat. Dieser Vergleich ist hilfreich, aber er ist natürlich in zweifacher Hinsicht auch zu kurz oder er darf nicht zu einer Gleichsetzung führen. Erstens geht es in der Tat, das hatten Sie angedeutet, Herr Kassel, um ein Regime, das sehr viel verbrecherischer war als das SED-Regime und deswegen ist die Integration nach 1945 eine ganz andere Situation als nun übrigens schon 20 Jahre nach 1989. Zum anderen aber bedauern wir an der Integration nach 1945 ja ihren schnellen Erfolg, weil er mit so viel Schweigen verknüpft war. Daraus kann man also auch wiederum schlecht eine Handlungsanleitung für die Gegenwart ableiten. Leichter wird es vielleicht, wenn wir in den globalen Kontext schauen und uns Versöhnungs- und Wahrheitskommissionen in Südafrika und anderswo anschauen, die ebenfalls die Transition, die Transformation begleitet haben. Wir stellen fest, dass in vielen Ländern Wahrheits- und Versöhnungskommissionen gearbeitet haben, die dieses beides zusammenbringen wollen, Wahrheit und Versöhnung. Schauen wir auf unser deutsches Beispiel. So zeigt sich hingegen, dass wir nach 1945 eine Versöhnung ohne Wahrheit hatten und nach 1989 in Teilen der Aufarbeitung eher eine Wahrheit ohne Versöhnung haben. Ich glaube, dass wir beides in der Tat gewinnen müssen. Versöhnung heißt nicht im Sinne des Entsühnens, dass die Vergangenheit ganz abgetan ist, aber dass sie doch zu einem beherrschbaren Teil der Gegenwart wird. Und ich könnte mir eine bessere Integration auch von DDR-Eliten durchaus vorstellen, wenn dabei die historische Wahrheit nicht auf der Strecke bleibt. Dafür gibt es in der Tat bisher auch gar keine Anzeichen. Das mag aber auch damit zu tun haben, dass die Versöhnungs- und Integrationsangebote nach 1989-90 nicht so schnell waren, wie es sich ja in der Zwischenzeit gezeigt hat. Für die Zukunft glaube ich auch, dass wir auf eine stärkere politische Integration setzen müssen. Das brauchen Gesellschaften auch. Wir stehen auch vor einem neuen Generationswandel natürlich. Ich wünsche mir aber, dass dabei die historische Erkenntnis auch in ihrer Tiefe nicht verloren geht.
Martin Sabro, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Herausgeber eines neuen Buchs zum Thema Erinnerungsorte der DDR heißt es und ist erschienen im CH Beck Verlag. Herr Sabro, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kassel.